Liebe Sportsfreunde, wir eröffnen heute gemeinsam Adventstour Nummer 7. Hinter dieser Folgentür befindet sich eine Folge mit Marco Kehrenberg. Marco ist ehemaliger Handballer und hat im April dieses Jahres mit Sport IQ sein eigenes Unternehmen gegründet. Wir sprechen ausführlich über seine Handballzeit und wie er dabei in die Niederlande gekommen ist und seine Einblicke und Erfahrungen aus der Welt des Handballs. Außerdem sprechen wir natürlich auch ausführlich über Sport IQ, was dahinter steckt und wie er auf die Idee gekommen ist, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Das und noch viel mehr erwartet euch in der heutigen Adventsfolge Nummer 7 von Sportsbrünne. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Marco Kehrenberg habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Marco, herzlich willkommen beim Podcast Sportsfreunde. Sehr, sehr cool, dass du dir Zeit nimmst, ein bisschen zu quatschen über dich und deinen beruflichen, sportlichen Weg. Ja, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Mirko.
Du bist oder warst als aktiver Sportler im Handball unterwegs, bist jetzt im Sportmarketing unterwegs und hast auch ein eigenes Projekt mit Sport IQ. Warum Handball?
Ja, sehr gute Frage.
Ich war eigentlich zu Beginn meiner sportlichen Laufbahn da gar nicht so drauf festgelegt. Ich war auch mal irgendwann als Kind beim Fußballtraining, so wie das halt so ist. Das heißt, ich komme nicht aus einer typischen Handballerfamilie. Aber irgendwie hat mir das dann nicht ganz so sehr gefallen. Ich glaube, da ging es so sehr früh um Leistung und vielleicht war ich zu der Zeit noch nicht so weit. Und da war Handball spielerischer. Wir hatten dann wirklich einen tollen Jugendtrainer, der das Ganze schön aufgezogen hat. Das sehe ich auch heute noch, wie wichtig das beim Handball ist. Und dann bin ich da hängen geblieben. So, ich habe auch nochmal nebenbei ein bisschen Tischtennis gespielt und so etwas. Aber Handball hat mich da schon recht frühzeitig fasziniert. Und ist natürlich auch einfach ein grandioser Sport, der mir auch heute noch mit Mitte 30 Erfolg bereitet, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau, als das zu Spitzenzeiten mal der Fall war.
Wie hoch hast du mal gespielt zu Spitzenzeiten, wie du sagst, zu Spitzenzeiten?
Ich habe eine recht ungewöhnliche Spielerkarriere hingelegt. Ich hatte nie die Ambition und vermutlich auch nicht das Talent, um jetzt ganz oben in Deutschland anzugreifen. Ich habe in Deutschland Verbandsliga gespielt, glaube ich, in NRW. Dann sind wir aufgestiegen in die Oberliga und dann habe ich mich für mein Studium in die Niederlande verabschiedet. Mhm. Das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist es sowieso vorbei mit Handball. Fokus auf Studium, dann auch noch schauen, dass man ja irgendwo halt auch so ein bisschen Geld erwirtschaftet, um das Studium zu finanzieren. Ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwie beim BAföG-Amt angerufen, habe die Situation geschildert und so gesagt, wäre schon ganz nett, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Und naja, die haben eher so geschmunzelt, als würde meine Eltern beide arbeiten und ich jetzt irgendwie im Ausland studieren möchte. Das heißt, das war keine Option. Mhm. Und ich war schon so fast auf der Suche nach einem Arbeitsplatz quasi nebenbei, um das Studium zu finanzieren. Man konnte aber natürlich trotzdem nicht davon lassen, zum Handballtraining da an meinem Studienort in Emmen in den Niederlanden zu gehen. Und da war gerade ein Umbruch, der Trainer wurde gerade rausgeworfen, die erste Mannschaft spielt Eredivisie, also erste Liga in Holland, die zweite Mannschaft dritte Liga. Und ich hatte halt so, ja, vielleicht ist ja so für die dritte Liga, ne, das wäre ganz nett, um da so hobbymäßig vielleicht mal einmal die Woche weiterzuspielen. Tja, und nach zwei Wochen haben die mir eigentlich einen Vertrag angeboten, krass, gesagt, hey, kannst du in der ersten Mannschaft spielen?
Sehr cool.
Letztendlich habe ich darüber mein Studium dann finanziert. Das wurde dann auch noch gefördert, wenn du als EU-Ausländer in den Niederlanden einen Arbeitsvertrag hast, den ich dann ja hatte. Und somit ist so ein wenig mein, nie so richtig ausgesprochener Traum, quasi Handballprofi, wenn man das auf dem Niveau so bezeichnen darf, den konnte ich dann quasi ausleben und habe da 4 Jahre in der Eredivisie gespielt. Wir haben in der Benelux-Liga gespielt, also Belgien, Niederlande, Luxemburg, die jeweiligen Top-Teams. So kommt man von der Verbandsliga auf einmal in irgendwelche Hallen in Luxemburg und spielt da. Ja, das war eine tolle Zeit. Gerade zu dem Zeitpunkt war der niederländische Handball richtig im Aufschwung. Heute, wenn ich Champions League schaue, laufen da manchmal Holländer rum, die heute Champions League spielen, die mich schon vor einigen Jahren da nass gemacht haben.
Da würde man aber von außen gar nicht so drauf kommen, dass in den Niederlanden Handball, also sind die Hallen dann voll? Sind die Handball begeistert, die Niederländer?
Die Niederlande sind gerade im Frauenhandball schon eine große Nation, auch vor einigen Jahren Weltmeister geworden. Interessanterweise ist es da also umgekehrt und Handball wird eher als eine Frauensportart wahrgenommen als eine Männersportart. Ja, es hat sich da in den letzten Jahren einiges getan. Es gibt auch da natürlich Derbys. Das war klasse. Da hatten wir sofort so eins der größten niederländischen Derbys von E und O Emmen, wo ich gespielt habe, in Hurry Up. Dann waren so zu den Spitzenzeiten 2.500 Zuschauer in der Halle, was da schon ganz ordentlich ist. Aber natürlich hat man auch Auswärtsspiele, wo man dann vielleicht vor wenigen, wenn ich sage wenige hundert, dann sind das schon viel. Also es ist auch da eine Randsportart, so ehrlich muss man sein, die aber dann auf dem Niveau mit einigen Highlights gespickt ist.
Was hat dich oder fasziniert dich bis heute an dieser Sportart Handball? Ist es das Körperliche? Ist es ein Teil von, das ist ein spezielles Team-Spirit? Ist es das Spiel an sich? Was ist es?
So zum einen auf jeden Fall das Körperliche und die Geschwindigkeit. Was mich aber auch immer noch fasziniert ist, wie unterschiedliche Spielertypen in diesem Spiel gut sein können. Mhm. Also lustigerweise ist einer der körperlich kleinsten Spieler weltweit, der auf hohem Niveau spielt, ein Niederländer, Luc Steins. Mhm. Der ist 1,60 oder irgendwie sowas. Und dann hast du aber natürlich auch Giganten dabei mit fast 2,20 Meter. Ich habe in meinen Unternehmenspräsentationen, wenn ich mich vorstelle, ein Foto, wie ich einen Kreisläufer aus Lettland decke, der irgendwie mit 165 Kilo da rumratte. Also es ist für jeden Körpertypen da was dabei. Es gibt so unterschiedliche Spielarten und Strategien. Das begeistert mich immer wieder, wie du aber mit allen möglichen Spielarten da erfolgreich sein kannst. Und das bis ins hohe Alter. Also wenn ich bei uns jetzt im Verein mir die dritte Mannschaft anschaue, da sind schon einige dabei, die hören quasi erst kurz vor der beruflichen Rente dann auch auf mit Handball oder halt auch eben nie auf.
Ja, das ist ja auch eine Sportart, die sehr begeistern kann, wenn sie mal in der breiten Masse zu sehen ist, was ja relativ selten leider Gottes der Fall ist. Also eben, das Schicksal wie so viele andere Sportarten, die oft nur alle 4 Jahre oder alle 2 Jahre, wenn Olympiatime oder Weltmeisterschaften sind, wirklich die breite Masse dann erreichen. Ne? Und trotzdem ist es ja eine echt faszinierende Sportart, die gern geguckt wird und auch gern gespielt wird. Ja.
Absolut. Das ist ja auch wirklich so ein Phänomen im Handball, dass gefühlt die ganze Nation dann so einmal im Jahr ins Handballfieber kommt und, wie du sagst, dann auch wirklich mit Millionen Publikum die breite Masse erreicht wird. Und dann ist es ja auch wirklich so, also wenn ich jetzt mal so an legendäre Fußballspiele zurückdenke, die bis zur letzten Sekunde spannend waren, dann muss ich schon so ein bisschen, so Fußballfans werden mich jetzt wahrscheinlich am liebsten steinigen wollen, aber da muss ich schon ein bisschen überlegen.
Aber das hast du mal, Handball, das ist faszinierend, Spiel, so,
ja? Na, ja, absolut. Handball hast du jede Woche so knappe Spiele, natürlich auch durch den deutlich höheren Torstand, dass da bis zur letzten Sekunde alles offen ist und auch größere Rückstände dann nochmal ausgeglichen oder sogar gedreht werden können. Also ja, gibt 1000 Argumente, warum Handball eigentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen müsste.
Hast du einen Profiverein im Herzen im Handball?
Nicht so richtig. Ich habe einige, vielleicht liegt das jetzt auch an meiner beruflichen Gegenwart, dass ich das nicht mehr so habe. Es gibt natürlich einige Vereine, mit denen ich sympathisiere. Ich kann mich halt in der Kindheit noch dran erinnern, dass wir häufig in Köln, in der damals Köln Arena, jetzt Lanxess Arena waren und da dem VfL Gummersbach zugeschaut haben. Ich habe während meines Studiums ein halbes Jahr für die TSV Hannover Burgdorf gearbeitet. Natürlich schaut man sich das dann auch genauer an.
Die Recken.
Ja, genau, die Recken. Ich habe aus beruflichen Gründen einiges mit den Füchsen Berlin zu tun. Das sind so die Vereine, wo man dann natürlich genauer hinschaut. Aber ich lebe jetzt nicht klassisches Fantum, weil sich das natürlich ändert, sobald die Nationalmannschaft spielt. Dadurch, das war mein allererster Berührungspunkt mit dem Berufsleben, war beim Deutschen Handballbund. Von daher habe ich da eine lange Verbundenheit und schaue da natürlich auch nochmal genauer hin, wenn da Spiele anstehen.
Du hast ja deine berufliche Weg gerade angesprochen. Du hast ein Unternehmen gegründet, Sport IQ, ein Projekt gegründet. Was steckt da dahinter? IQ, Sport IQ, was bedeutet das?
Da schließt sich für mich auch so ein, nicht nur ein kleiner Kreis. Also ich habe es gerade angesprochen, ich habe tatsächlich mit 14 Jahren war mein allererstes Praktikum beim Deutschen Handballbund gemacht. Mhm. Ich habe bei einem Handball-Bundesligisten reingeschnuppert. Ich habe bei der Sporthilfe gearbeitet, also einer großen Organisation im Sport, also auch über den Handball hinaus. Ich habe später, da kann ich gleich noch was zu sagen, eine Handball-Ticketing-Seite betrieben. Ich habe für ein Handball-Medium gearbeitet. Ich habe für eine Digitalagentur gearbeitet, die wiederum Sportorganisationen betreut hat. Und immer wieder gab es diesen Moment, wo ich gemerkt habe, alle arbeiten hart daran, dass der Sport generell nach vorne kommt. Aber gerade die Sportler selber sind dabei immer so ein bisschen ausgeklammert. So, wir wissen alle, dass das der größte Hebel ist, um unsere Sportart nach vorne zu bringen. Und da spreche ich nicht nur für den Handball, sondern für alle Sportarten. Denn grundsätzlich ist es ja so, Menschen folgen Menschen. Und wenn die dann für ihre Sportart einstehen, dann kann da richtig Großes entstehen. So, das war der Ausgangspunkt. Dann habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie kann ich das denn noch mehr fördern? Ich habe jetzt ein System entwickelt bei Sport IQ, wo wir es schaffen können, dass ich gemeinsam mit Sportlern und auch Menschen aus dem Sport, das müssen nicht nur aktive Sportler sein, eine eigene Spielidee für ihr Marketing und für ihr Personal Branding zu entwickeln. Oft ist es ja auch so, wenn ich mit Sportlern spreche, dann merke ich, die wollen auch eigentlich mehr machen, was auch immer das dann bedeutet. Mhm. Viele haben auch so das Gefühl, oh, muss ich jetzt irgendwie in Social Media was machen und muss ich auch bei TikTok aktiv sein? Und da sträubt sich in mir so einiges, das so vorauszusetzen. Ich arbeite mit Sportlern so zusammen, dass wir erstmal ergebnisoffen daran gehen und die Grundlagen für weitere Marketing-Schritte, Öffentlichkeitsarbeitsschritte legen, indem wir mal überlegen, was möchtest du eigentlich erreichen? Was sind deine Werte? Wie sieht dann dafür entsprechend deine Zielgruppe aus? Wo möchtest du auch nach deiner Karriere mal hin? Und am Ende gibt es quasi einen Matchplan für die nächsten Schritte. Und das kann alles sein. Das muss nicht sein, dass du jetzt Vollgas bei Instagram loslegst. Ein gutes Beispiel finde ich da auch außerhalb des Handballs Andrea Petkovic, die ja schon während ihrer Karriere Kolumnen geschrieben hat, als Moderatorin und Kommentatorin aktiv war. Das zeigt ja auch, wie eigentlich Polarsterne für den Sport auch außerhalb der sozialen Medien entstehen können. Mhm. Und dafür habe ich ein System entwickelt. Da arbeite ich aktiv mit Sportlern und Menschen aus dem Sport dran. Und darüber hinaus berate ich aber auch Organisationen im Sport darin, wie sie halt die Öffentlichkeit besser nutzen können. Oft geht es dann um so Themen wie digitales Marketing, was ja auch mein großer Background ist.
Inwiefern spielt in dem ganzen KI heutzutage eine Rolle?
Natürlich eine große. So, KI kann eine gute Unterstützung dabei sein, egal ob wieder da, was du genau machen möchtest. Mhm. Letztendlich habe ich aber den Eindruck, dass KI auch für eine große Gegenbewegung sorgt, was Persönlichkeit angeht, was echte Expertise angeht. Mhm. Und die Menschen da draußen schon sehr gut unterscheiden können, kommt das jetzt authentisch von einer Person oder nehme ich das als authentisch wahr? Oder ist das jetzt hier der typische KI-Text, das KI-Bild? Oder wurde hier über das Foto noch fünfmal mit Photoshop drüber retuschiert?
Mhm.
Von daher glaube ich eher, dass es eine Chance sein kann für Sportler oder für Menschen aus dem Sport, um sich da noch deutlicher als Charaktere zu positionieren.
Mhm. Mit welchen vielleicht auch bekannteren Sportlern arbeitest du denn zusammen? Wenn du das sagen darfst.
Ja, dadurch, dass es natürlich immer sehr persönliche Themen sind, muss man da immer so ein bisschen schauen. Das darf ich also nicht von allen sagen, aber wenn du auf meiner Webseite geschaut hast, hast du gesehen, dass da Christian Zeitz zum Beispiel als erfolgreichster Handballer, deutscher Handballer aller Zeiten, eine Rezension geschrieben hat. Das sind aber, wie ich ja schon gesagt habe, auch Menschen aus dem Sport, Sportjournalisten, Künstler im Sport, die sich da selber natürlich auch positionieren wollen. Also es gibt beides, sowohl aktive Sportler als auch darüber hinaus.
Mhm. Auf was warst du vielleicht bezogen auf deine Arbeit bei SportAQ, aber vielleicht auch auf deine sportliche Karriere zurückblickend am letzten Mal richtig stolz?
Ja, das ist natürlich nicht so schwer, weil ich jetzt gerade vor einem halben Jahr gegründet habe.
Ob die Gründung?
Ja, genau, natürlich. Dieser Schritt, das hat schon immer so ein bisschen in mir geschlummert. Ich habe eben eine Anspielung gemacht auf diese Handball-Ticketing-Plattform. Also vielleicht als kleiner Exkurs, da habe ich während eines vorherigen Jobs, so nach meinem Studium irgendwann, gemerkt, die Handballvereine haben Schwierigkeiten damit, ihre Informationen rund ums Ticketing auf die Webseite zu bekommen und die immer aktuell zu halten. Und gerade meine lieben Freunde vom Deutschen Handballbund waren dann da so Kandidaten so zu den Länderspielen. Dann habe ich halt selber eine Seite gebaut. Dann bin ich in die Suchmaschinenoptimierung reingeschlittert. Immer wenn dann Menschen nach Ticketinformationen gesucht haben, sind die bei mir auf die Seite gekommen und ich habe am Ende eine Provision dafür bekommen von Eventim, Ticketmaster und wie sie alle heißen. Mhm. So, das heißt, da gab es schon immer so so Testballons, die ich mal so in das Unternehmertum aufsteigen habe lassen. Und von daher, glaube ich, war das jetzt der nächste logische Schritt, dass ich mich wirklich selbstständig mache, nachdem ich vorher schon einen Arbeitgeber hatte, wo ich enorm viel Spielraum hatte, ausprobieren konnte. Aber früher oder später sowas ganz Eigenes. Das macht mich schon enorm stolz, wie das angelaufen ist. Zeigt mir auch, wie wichtig bei uns im Sport Netzwerk ist. Gut, weil ich da natürlich auch enorm viele Kontakte schon vorher hatte. Mhm. Und das macht sich jetzt bezahlt. Also im Moment bin ich jeden Tag sehr stolz darauf, dass ich diesen Schritt gemacht habe und wie es läuft.
Bist du komplett alleine in dem Projekt oder hast du andere Mitangestellte oder von externen Hilfe oder sowas?
Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Ist das jetzt eigentlich, was ich anbieten möchte, ein Agenturmodell? Das gibt es ja auch oft. Zusätzlich zu diesem strategischen Part noch Themen anbieten, wie zum Beispiel Vermarktung, die auch aktiv Social-Media-Unterstützung zum Beispiel anbieten. Und da habe ich für mich die Antwort gefunden, ich bin da schon eher der Einzelkämpfer. Mhm. Führung ist dann natürlich ein Thema. Also wenn ich Mitarbeiter anstelle, dann muss ich natürlich auch dafür Zeit einplanen. Dann hast du natürlich weniger Zeit operativ. Das habe ich alles schon durchgemacht. Von daher war jetzt der Schritt, zumindest für die voraussehbare Zeit, der richtige für mich, dass ich das alleine starte. Da bin ich gerade auch sehr glücklich drüber. Auch da hilft aber natürlich wieder das Netzwerk. Ich habe für alle Themen, die dann aufkommen, Partner an meiner Seite, kann Dienstleister, Freelancer, wen auch immer empfehlen. Für mich persönlich ist dann aber auch gut, wenn ich mit den Sportlern arbeite, dass es eine klare Struktur gibt, wo auch so ein vorhersehbares Ende auch dahin kommt. Ich habe auch Menschen, die betreue ich oder begleite ich im Rahmen von einem Mentoring, wo wir dann jeden Monat sprechen oder mehrfach im Monat sprechen. Aber was ich halt nicht mache, ist diese 360-Grad-Lösung. Ich kümmere mich um alles, was bei dir so anfällt. Von daher lässt sich das, wenn man das gut strukturiert, sehr gut auch als Einzelperson wuppen.
Ist es ein 24-7-Job? Hast du Ruhe zwischendurch? Kannst du vielleicht sagen, so jetzt schalte ich das Handy aus oder ich lese gar nicht mehr, jetzt habe ich Wochenende?
Ich habe zum Glück eine Frau, die mich immer wieder daran erinnert.
Das ist kein 24, jetzt ist Bayern.
Das Schöne und zugleich aber auch ja das Tückische an meinem Job ist, ist, dass es auch eine schöne Denksportart ist, wenn du so möchtest. Ich habe viele Themen, gerade in der Beratung, wo man auch mal einfach drüber nachdenken muss, Entwicklungen sich auch mal wirklich intensiv vornehmen muss. Und das ist, das wirkt dann auf Außenstehende immer so ein bisschen komisch, wenn man so sagt, ja, ich habe heute eigentlich gefühlt nicht viel gemacht, sondern ich war mal draußen mit dem Hund unterwegs und habe aber einen Podcast gehört und eine Stunde über Themen nachgedacht. Und dann kommst du wieder, hast 5 Ideen und dann läuft alles auch viel, viel einfacher. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ist das Arbeit oder ist das keine Arbeit? Für mich fällt das schon am Ende in die Kategorie Arbeit. Und dann muss man sich natürlich auch bewusst vornehmen, zum Beispiel am Wochenende mal sich eben keine Themen zurechtzulegen, über die man dann nachdenkt. Mhm. Auf der anderen Seite verfolge ich natürlich auch als Fan die Handball-Bundesliga, schaue mir die Spiele an und das rattert schon wieder, welche Storys sich daraus ergeben und was man damit machen kann. Ich bin auch immer noch mit einem meiner vorherigen Arbeitgeber, der Kicker Sports World, verbunden, die redaktionell da ja auch verschiedene Sportarten begleiten, insbesondere dann auch wieder den Handball, sodass ich da natürlich auch nochmal einen genauen Blick drauf habe. Also irgendwie begleitet es mich immer, aber es ist auch Sport. Es ist auch einfach ein cooles Thema, wo man ja auch gerne mit dabei ist und halt jetzt nicht abends irgendwie das Problem hat, dass man sich so um ganz abstrakte Dinge Gedanken machen muss.
Und solange es Spaß macht, ist es ja kein Müssen, sondern ein Dürfen.
Total, ja. Total. Ja.
Spuck, du hast vorher gerade angesprochen, jetzt wollte ich dich auch fragen, kannst du überhaupt ein Handballspiel ganz entspannt gucken oder ist es wirklich so, entweder die Perspektive als Unternehmer oder als ehemaliger Spieler, dass du irgendwie da das gar nicht so richtig entspannt angucken kannst?
Ich muss schon sagen, also normalerweise bin ich ein ziemlich ruhiger Charakter und wenn Freunde mich dann so beim Handball zuschauen sehen oder meine Frau merkt, oh, der hat ja schwitzige Hände, während der hier Handball guckt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass mich das schon immer bewegt. Ich schaue das jetzt gar nicht so unbedingt aus Sicht eines, nee, ich bin da schon Fan, wahrscheinlich mit vielleicht etwas mehr Handballverstand, ohne mich da jetzt überhöhen zu wollen als einige andere, aber ich schaue das schon auch einfach aus der Brille eines begeisterten Zuschauers und denke da jetzt nicht großartig über den Tellerrand hinaus, sondern gucke mir wirklich eher das Spiel an. Ich schaue auch gerne Spiele live hier. Ich lebe in der Nähe von Hamburg. Da bietet sich das natürlich an, da häufiger vorbeizuschauen. Und das macht enorm viel Spaß. Aber genauso im Fernseher, wenn die Spiele knapp sind, ich fieber damit, keine Frage.
Bis zum Ende, bis zum Abpfiff.
Ja, absolut, absolut.
Hattest du als aktiver Sportler, Handballer ein Vorbild?
Gute Frage. Aber ich glaube, alleine schon, dass ich da so lange drüber nachdenken muss, ist schon ein Zeichen dafür, dass ich da jetzt nicht das eine Vorbild habe. Ich finde es, wie gesagt, das fand ich schon immer spannend, wenn Handballer oder Sportler generell über den Sport hinaus dann noch etwas gemacht haben. So, da fällt natürlich in meiner Sportart immer wieder der Name Stefan Kretschmer, der, glaube ich, wenn man sich die Außendarstellung mal anschaut, mehr für den Handball gemacht hat als ganz, ganz viele Spieler zusammen in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen. So, was also das Mediale angeht, muss ich ihn da auf jeden Fall nennen. Was das Sportliche angeht, da habe ich nicht so richtig ein Vorbild gehabt in meiner Jugend.
Gab es einen Trainer in deiner aktiven Zeit, dem du aus irgendwelchen Gründen besonders dankbar bist?
Oh, da gibt's einige, aber ich erinnere mich immer wieder an den Spruch von dem Trainer. Ich bin recht spät aus meinem Dorfverein rausgewechselt zu einem etwas ambitionierteren Verein, wo es dann auch in eine höhere Liga ging. Und der damalige Trainer war, wie das halt oft so ist, irgendwie Direktor an einer Grundschule und aber dann auch begeistert, da die Jugend und die Kinder dann mit zum Handballverein zu nehmen. Und da muss ich häufiger daran zurückdenken, dass er gesagt hat, ey, mach dir keinen Kopf hier, die ersten Wochen werden wahrscheinlich auf jeden Fall hart, aber das ist überall so im Leben, du brauchst ein halbes Jahr, um dich an neue Situationen zu gewöhnen und dann läuft das alles auch. Und es war im Endeffekt, genauso wie er gesagt hat, das erste halbe Jahr war schon echt hart und dann wird es besser. Und das ist so eine Lebensweisheit, da kann man immer wieder drauf zurückkommen. Natürlich sind erste Wochen nach einer Umstellung super brutal. Natürlich gibt es auch Phasen in der Gründung, so wie ich das jetzt zuletzt hatte, wo man so denkt, uiuiui, ne, da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das finde ich halt auch klasse, wenn dann so ein Handballtrainer dir eigentlich sowas ja fast schon fürs Leben mitgibt, wo du immer wieder drüber nachdenken kannst und denkst, ja, guck mal, ne, hat er doch durchaus recht gehabt und das bezog sich hier nicht nur aufs Handballfeld. Sowas finde ich natürlich cool. Da gibt es noch ein paar Situationen, die ich auch mit anderen Trainern so hatte, auch sportlich richtig gute Trainer gehabt. Bislang da noch wenig bis keine Ausfälle gehabt an der Front.
Könntest du dir theoretisch vorstellen, irgendwann mal in einer anderen Weise in den Handball auch nochmal zurückzukehren?
Also im Moment, ich habe ja noch so ein paar Rollen neben meiner eigentlichen Tätigkeit. Zuletzt habe ich zum Beispiel viel drüber nachgedacht. Ich beobachte, also es wird an mir mittlerweile auch einfach gemacht, andere, auch kleinere Vereine dabei zu beobachten, was die alles so machen. Und da gibt's so tolle Vorbilder auch im Amateurbereich, von super aufwendigen Trikotpräsentationen bis hin zu kreativen Ideen, wie können wir hier Mitglieder werben und so etwas. Und da ist mir aufgefallen, es gibt keine echte Plattform, wo die sich eigentlich austauschen können oder wo man mal Best Practices teilt. Und da habe ich dem Deutschen Handballbund vorgeschlagen, dass ich darüber eine Kolumne schreiben möchte und diese Beispiele mal aufzeigen möchte. So, da spreche ich jetzt also regelmäßig mit Vereinen, ordne das aus Marketingperspektive nochmal ein und teile diese Beispiele auf der Plattform Handball.net. Mache dazu auch immer ein Instagram-Video, da kriegen wir eigentlich immer Reichweiten von zehntausenden Leuten hin. Und das ist ja, das ist auch so ein bisschen typisch für meine berufliche Laufbahn. Das ist ja jetzt was, das gab es vorher überhaupt nicht. Also ich habe jetzt nicht die Rolle, wo ich ja irgendwie einfach Trainer werde oder eine Funktionärslaufbahn einschlage, sondern irgendwie habe ich mir da so ein kleines eigenes Feld geschaffen und das Feedback darauf ist total cool, macht Spaß. Jetzt melden sich Vereine schon von alleine bei mir und
naja, cool.
Das sind könnte. Und ich glaube, so kann ich aktuell den größten Hebel auch für unseren Sport haben. So, wenn sich dann nur ein paar Vereine was von abschauen oder inspiriert werden oder sehen, ach, guck mal, so geht's auch, dann habe ich die Hoffnung, dass die sich ähnlich mutige Projekte trauen. Mhm. Und dann habe ich meinen Job schon mehr als erfüllt. Also ich glaube, solche Rollen gibt es dann auch innerhalb des Handballs oder des Sports, die gefunden werden können, die noch gar nicht so auf jedem Zettel sind.
Du hast jetzt gerade ein bisschen angesprochen, Dinge, die sich im Handball noch entwickeln können und dürfen. Was würdest du dir am allerliebsten wünschen, was sich im Handball, sei es jetzt im Sport selber oder auch im großen Bild Handball noch entwickeln dürfte, sollte, müsste?
Da geht's, und darum geht's auch in ganz vielen Artikeln, Gastbeiträgen, Kolumnen, die ich schreibe, ganz oft natürlich um die mediale Wahrnehmung. Wie schaffen wir mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit für unseren Sport? Ich glaube, grundsätzlich, wenn man die Sportart gesehen hat, dann wird man da schon schnell Fan von. Wir müssen aber halt mehr daran arbeiten, dass das auch auf sozialen Medien mehr der Fall ist. Da haben wir in den letzten Jahren als Sport einen riesengroßen Schritt gemacht, dadurch, dass dein jetzt gepunktet hat, du nicht mehr 5 Accounts brauchst oder irgendwie noch ein Fußball-Abo mit dazu nehmen musst und ich da jetzt super einfach viel Handball schauen kann zu einem sehr vernünftigen Preis mit frischen Gesichtern, die das kommentieren. So, das ist ein Riesenschritt und dein bietet darüber hinaus ja noch viele Formate an. Jetzt merke ich aber, dass viele Handball-Bundesligisten, und das soll gar kein Vorwurf sein, mit ihren kleinen, schlanken Organisationen Mühe haben, diesen Ball aufzunehmen, eigene Formate zu entwickeln, selber präsenter zu werden. Und ich habe ja schon gesagt, so eigentlich Menschen folgen Menschen, so der nächste Schritt ist halt, Menschen folgen natürlich auch Clubs. Wir müssen jetzt näher an diese Spieler rankommen und da sehe ich die Vereine genauso wie die Sportler selber in der Pflicht. Das ist noch ein dickes Brett. Ich sehe viele gute Versuche. Ich glaube aber auch, nur weil man jetzt den 12. TikTok-Trend irgendwie nachspielt, ich habe jetzt so langsam auch von jedem Handball-Bundesligisten so dieses komische Imposter-Ding bei TikTok gesehen. Davon werden wir unseren Sport jetzt nicht nach vorne bringen. Da müssen wir schon mal überlegen, was passt auch da zum jeweiligen Verein? Was ist auch die Identität des Vereins, damit sich daran dann oder damit dann Menschen auch verknüpfen, identifizieren können? Da gibt es noch eine Menge zu tun. Aber auch da bin ich gerade in Gesprächen mit einigen Vereinen, wo es in Richtung Strategieprozess geht, wo vielleicht, und das kennen wir aus jedem Unternehmen, in den letzten Jahren auch so ein bisschen die eigene Identität verloren gegangen ist und die mal wieder freigeschaufelt werden muss. Also da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge Möglichkeiten. Ich freue mich sehr darüber, dass wir die letzten beiden Jahre, glaube ich, jeweils einen Zuschauerrekord in den Hallen erreicht haben. Und dann müssen wir jetzt einfach schauen, dass das auch in der Wahrnehmung auf dem Smartphone oder auf welchem Endgerät auch immer auch viel häufiger der Fall ist, um da unseren Sport insgesamt zu pushen.
Wäre es ein Ansatz, dass in Städten wie Hamburg, wie Hannover, wo ja einerseits der Fußball groß ist, aber der Handball eben auch Platz hat, dass dann diese beiden Vereine so ein bisschen auch eine Kooperation, gerade was das Social Media, was das Marketing angeht, versuchen zu finden? Also nicht, dass man das Fußball und Handball vergleicht, sondern dass das, was beide zusammenbringt, das irgendwie noch zusammen zu verbessern und da vielleicht voneinander zu profitieren.
Es ist eine super spannende Frage. Gerade so in Ländern wie Spanien und Portugal gibt es da ja auch ganz andere, ein ganz anderes Vereinsgefühl. Da ist es zum Beispiel viel häufiger so. Barcelona ist da das prominenteste Beispiel. Die haben halt einfach eine Handballabteilung und auch da ist es das Ziel, jedes Jahr die Champions League zu gewinnen. Das heißt, die müssen aus deren Sicht einen überschaubaren Betrag dafür jedes Jahr investieren, um das zu schaffen. Und dann bist du aber halt auch eher der FC Barcelona-Fan so insgesamt oder Sporting Lissabon ist auch so eine Sache im Handball. In Deutschland ist das ja noch nicht so oft jetzt der Fall. Es gab jetzt zuletzt immer mal wieder Rufe, muss der FC Bayern jetzt nicht die Chance nutzen und in München mehr machen, wo die jetzt eine neue Halle da stehen haben und Stefan Kretschmer verfügbar ist. Ich glaube eher, Handball hat auch viele Jahre davon profitiert, dass es viel auch in der Provinz stattgefunden hat, auch da bei den Wurzeln geblieben ist. Natürlich sind viele Vereine auch in größere Städte umgezogen. Ich glaube, das musst du auch ab einem bestimmten Niveau oder wenn du ein bestimmtes Level erreichen willst, ist das Pflicht. Und dann musst du natürlich schauen, wie kann nicht nur eine Koexistenz aussehen mit dem lokalen Fußballverein, sondern was sind vielleicht auch Differenzierungsmerkmale? Ich finde, Hannover ist da zum Beispiel einen sehr guten Weg gegangen. Die haben eine ganz klare Identität entwickelt. Trotzdem gibt es auch gemeinsame Angebote mit Hannover 96. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn hintereinander Fußball und Handball stattfindet, dass die Hannover 96-Fans, wenn sie eine Karte vorweisen können, für 9,60 Euro in die Halle kommen. So, das können dann ja auch Möglichkeiten sein, wie man sich gegenseitig befruchtet. Natürlich wildert man aber am Ende im gleichen Sponsorenpool und da muss dann schon die eigene Story, das eigene Angebot sehr, sehr klar sein. Und da lebt Handball halt auch oft davon, dass es zum Beispiel familiärer ist, ne? Und friedlicher zugeht, ohne da jetzt Klischees bedienen zu wollen.
Aber ist ja so.
Genau. Ne? Ist auch weiterhin ein Familiensport. Das finde ich auch immer klasse, wenn ich in der Halle bin, wenn ich sehe, wie durchmischt da das Publikum ist.
Du hast die Stimmung so gerade ein bisschen angesprochen. Was ist so für dich, vielleicht auch aus der Erfahrung, du hast in Niederlanden hast gespielt, so das heftigste Derby, das es gibt im Handball, vielleicht in Deutschland oder so, aus deiner Erfahrung, was du gesehen und gehört und erlebt hast?
Also das prestigeträchtigste und wo alle Anhänger dann auch immer davon schwärmen, ich habe es leider selber noch nicht erlebt, das muss ich auf jeden Fall noch angehen, ist Kiel gegen Flensburg. Natürlich zum einen aufgrund der regionalen Nähe, zum anderen aber halt auch, weil das beide, gut, in den letzten Jahren schwächeln beide, aber das waren mehr so Jahrzehnte lang die bestimmten Mannschaften in Deutschland und dann ganz oben im Norden, wo dann auch der Handball die bestimmende Sportart ist. Das ist es ganz sicher. Es gibt in Osteuropa auch noch ein paar Derbys, aber in Deutschland ist da Kiel gegen Flensburg das Nonplusultra.
Und in den Niederlanden? Was war da das heftigste Derby? Amsterdam-Rotterdam wie im Fußball? Oder?
Ja, das war immer nicht so auf einem ganz hohen Niveau. In Limburg gibt es einige. Da waren es sonst immer die Lions, die gegen Bevo gespielt haben. Auch da große regionale Nähe. Jetzt ist es aber leider so, dass die Lions letztes Jahr Insolvenz anmelden mussten. Auch das ein nicht allzu seltenes Thema in unserer Sportart. Ja, und ansonsten, ich fand natürlich aus eigener Historie dann M gegen Swartemeer, also gegen Hurry Up, immer super interessant. Dadurch, dass aber jetzt es diese Benelux-Liga nur noch in abgewandelter Form gibt, nämlich in Form der Bene-Liga, wo dann die belgischen gegen niederländischen Teams spielen, hat sich das auch ein bisschen verändert. So, es gibt halt dann nicht mehr so viele Teams, die in den Niederlanden auf dem absoluten Top-Niveau spielen, dadurch, dass man da eine Liga-Gemeinschaft gegründet hat mit Belgien.
So gegen Schluss möchte ich nochmal ein bisschen zu dir kommen und dich fragen, unter anderem fragen, was hast du dir für berufliche Ziele jetzt noch gesetzt? Also hast du dir erst bei der Gründung von SportIQ, hast du dir bewusst, vielleicht musstest du vielleicht auch schon bewusst irgendwelche Zahlenziele setzen oder hast du dir auf der anderen Seite bewusst gesagt, ich setze mir keine Zahlenziele oder ich fange jetzt mal an und werde sehen, wo das hinführt. Wie bist du das angegangen? Was ist so, was sind deine Träume, Ziele die nächsten Jahre?
Das ist auch gut. So, ich etabliere mich gerade noch und du fragst schon nach den ganz großen Träumen.
Man muss groß träumen.
Ja, so ist das, so ist das. Also erstmal bin ich ja super glücklich, wie das jetzt alles angelaufen ist. Zahlen sind für mich nicht der große Motivator. Also ich gehe da jetzt nicht ran und sage, ich muss ein bestimmtes Einkommen erreichen oder Follower erreichen oder was auch immer. Für mich ist immer wichtig, und das ist mein Top-Motivator, Fortschritt muss sichtbar sein. Das gilt sowohl für mein eigenes Business, als aber halt eben auch für, ja, zum Beispiel den Handball als Sportart. Ne? So, darum bin ich, glaube ich, auch in meinen Artikeln gerne mal der, der so den Finger in die Wunden legt und auf Themen hinweist, die man besser machen könnte. Aber wohin dann die Reise mal so insgesamt geht, das kann ich so noch gar nicht sagen. Natürlich muss man sagen, wenn man den möglichst großen Hebel auf seinem Sport haben möchte, dann ist wahrscheinlich eine Funktionärstätigkeit schon ganz interessant. Aber dann muss ich mich natürlich auch klar fragen, ist das mit dem kompatibel, wie ich arbeite, wie ich mein Leben lebe? Und dafür habe ich, glaube ich, jetzt erstmal eine sehr, sehr, sehr gute Lösung gefunden. Ich kann super flexibel arbeiten, so wir haben drüber gesprochen. Natürlich beschäftigt mich das jeden Tag, aber ich kann halt auch, wenn ich möchte, mal eine Stunde rausgehen und mir Gedanken machen. Da habe ich jetzt nicht so viele Verpflichtungen und wenn, dann kann ich die auch telefonisch wahrnehmen und von unterwegs arbeiten. Also für jetzt gerade habe ich erstmal viele Träume im positiven Sinne abgehakt, kann schauen, wie sich das entwickelt. Und dann kommt sicherlich bald die Phase, wo man wieder ganz groß träumen darf. Erstmal, auch wenn sich das pathetisch anhört, lebe ich gerade so ein wenig meinen Traum.
Ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Marco, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Das war, dass du ein bisschen von dir und deinem beruflichen, sportlichen Weg erzählt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hoffe dir auch. Und vielen, vielen Dank dafür.
Mirko, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank für die Einladung und fürs Gespräch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.